Wissen schafft Begeisterung. Internationale Akademie Traunkirchen. Guten Tag und herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Im Sinne unseres Mottos Wissen schafft Begeisterung freuen wir uns, Ihnen den Vortrag von Professor Gerhard Kirchmeier vom 26.09.2025 an der Internationalen Akademie Traunkirchen mit dem Titel Quantenphysik mit supraleitenden Schaltkreisen präsentieren zu können. Gerhard Kirchmeier ist Professor am Institut für Experimentalphysik an der Universität Innsbruck und leitet die Arbeitsgruppe Supraleitende Quantenschaltkreise am Institut für Quantenoptik und Quanteninformation der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Er zählt zu den führenden Quantenphysikern der jüngeren Generation in Österreich. Die Folien dazu finden Sie online auf unserer Homepage unter akademietraunkirchen.com/Vortragsfolien. Wir wünschen Ihnen eine spannende und aufschlussreiche Nachhörmöglichkeit.
Ja, auch herzlich willkommen von meiner Seite und vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, heute hier etwas über meine Forschungsgruppe, vielleicht generell über die Quantenphysik in Österreich, in Innsbruck zu erzählen. Wie schon gesagt, ist heuer ein spezielles Jahr für die Quantenphysik, 100 Jahre, so plus minus Quantenphysik. Deswegen hat die UNESCO eben dieses Jahr der Quantum Science and Technology ausgerufen und das merkt man an den ganzen Veranstaltungen, die jetzt da sind. Jetzt vielleicht mal ganz am Anfang vor dem Vortrag fragt man sich, okay, Quantenphysik, was ist denn das, womit fangen wir denn an? Vielleicht fangen wir mal mit dem ersten Wort an. Was ist denn ein Quant? Ganz prinzipiell ist ein Quant mal, ich sage immer, ein kleinstes Paket von irgendwas. Und irgendwas kann jetzt alles Mögliche sein. Das können Moleküle, Atome, also die kleinsten Bausteine unserer Materie sein oder eben einzelne Elektronen. Also letztendlich sind es Pakete von Materie. Oder es können auch Pakete von Energie sein. Ja, als Paradebeispiel sind da die sogenannten Photonen, also Licht besteht aus einzelnen Photonen und im Endeffekt sind es kleine Energiepakete. Und da sieht man auch schon gleich eine grundlegende Eigenschaft in der Quantenphysik. Wir können Teilchen und Wellen haben und wir haben diese Welle-Teilchen-Dualität, dass wir beides, ja, ein Teilchen als Welle und eine Welle als Teilchen beschreiben können. Ja, das hat de Broglie praktisch damals eingeführt. Und jetzt gibt es dann außer diesen Sachen noch ein paar andere quantisierte Dinge, zum Beispiel Phononen, also Festkörperschwingungen kann man quantisieren, in solche Pakete packen. Oder vielleicht ein bisschen exotischer, sogenannte Cooper-Paare, das sind zusammengesetzte, gepaarte Elektronen in einem Superleiter. Also ganz generell, wenn man sich diese Liste da anschaut, geht es mal in erster Linie, auf ersten Blick, mal um die kleinsten Bausteine, die wir denn irgendwo zur Verfügung haben. Wie soll ich sagen, gewissermaßen ein bisschen der Durchbruch war dann irgendwo, dann so eigentlich fast genau vor 100 Jahren, von Erwin Schrödinger mit dem Aufstellen der Schrödinger-Gleichung, die letztendlich die Eigenschaften dieser kleinsten Teilchen richtig beschreibt und eben die Quantenphysik, wenn man so will, ins Leben gerufen hat. Und gerade da, diese Wellenfunktion, das ist praktisch das Kernstück des Ganzen. Das heißt, diese Quantenphysik brauchen wir mal ganz prinzipiell, wenn wir die Eigenschaften dieser kleinsten Teilchen beschreiben wollen. Das geht mit der klassischen Physik, Mechanik, Elektrodynamik, so wie wir sie kennen, geht es nicht. Wir brauchen eben die Quantentheorie. Das heißt, wenn wir da Atome haben, wenn wir einzelne gefangene Ionen, also im Endeffekt Atom, dem ich ein Elektron geklaut habe, wenn ich Photonen beschreiben will, für all das braucht man die Quantenphysik. Es stellt sich heraus, mittlerweile sind wir Experimentatoren mehr oder weniger so gut geworden, dass wir Quantenphysik jetzt nicht nur für so kleine Systeme verwenden müssen, sondern wir müssen sie auch zum Beispiel, da sieht man einen elektrischen Schaltkreis, den ich später noch ein bisschen erklären werde, müssen wir sie auch für viel größere Systeme verwenden. Das ist so einige hundert Mikrometer, also das sieht man schon mit dem freien Auge tatsächlich. Das heißt, diese Quantenphysik ist ganz generell, wenn man so will, die derzeit beste Beschreibung, die wir haben, um praktisch, wenn man so will, unsere unbelebte Natur auf kleinen Skalen zu beschreiben. Diese Beschreibung kommt dann mit ein paar lustigen Phänomenen, die vielleicht jetzt auf ersten Blick gar nicht so intuitiv sind. Also Messungen sind irgendwie seltsam, es gibt diese Heisenbergsche Unschärferelation, es gibt Superposition und Verschränkung. All die Begriffe hat man vielleicht schon gehört im Zusammenhang mit Quantenphysik. Und wir schauen uns jetzt mal ein paar davon gerade so ein bisschen an. Zum Beispiel, wir haben jetzt das Atom und man hat vielleicht in der Schule gelernt, das Atom besteht aus einem Atomkern und um diesen Atomkern herum sind die Elektronen. Und das ist im Endeffekt so der Grundbaustein, aus dem alle Elemente aufgebaut sind. Wenn man sich jetzt die Frage stellt, wo befindet sich denn so ein Elektron rund um das Atom, stellt sich raus, das kann ich gar nicht so einfach sagen. Das ist mal irgendwo nicht auf einem bestimmten Orbital, also das kann ich mir nicht vorstellen wie ein Planeten, der um die Erde kreist, das ist eigentlich nicht ganz richtig, sondern das ist irgendwo, ja, so wie ich es da versucht habe zu zeichnen, in so einer Wolke delokalisiert. Das heißt, irgendwo ist dieser Zustand unscharf und das Ganze ist noch schlimmer. Ich kann nicht gleichzeitig die Frage beantworten, zum Beispiel, wo ist das Elektron und wie schnell es ist. Das ist ganz fundamental in der Quantenphysik nicht möglich. Das heißt, wir haben diese Unschärfe und wir haben dann nur die Möglichkeit, sogenannte Überlagerungen, Superpositionen zu erzeugen. Das heißt, wieder an dem Beispiel von diesem Elektron, wir können das Elektron in einem solchen sogenannten Orbital haben, also in einem Zustand um den Atomkern oder in einem anderen Zustand. Und das ist nicht entweder oder, sondern ich kann das wirklich gleichzeitig haben. Sprich, wenn man das mal sehr überspitzt formulieren will, ich kann ein Elektron in der Hand haben und ein Elektron in der Hand haben und das ist das gleiche Elektron, nur an diesen zwei Orten gleichzeitig. Ja, so große Distanzen schaffen wir jetzt gerade noch nicht, aber Kollegen, gerade speziell in Wien, sind da wirklich dran, zu zeigen, dass man Moleküle durch zwei verschiedene Spalte durchschicken kann, die wirklich einen großen Abstand haben. Und das Molekül fliegt dann durch beide gleichzeitig durch. Ein weiteres, sehr bekanntes Gedankenexperiment ist das Schrödinger-Katzen-Experiment von Schrödinger 1935. Hat man wahrscheinlich auch schon öfters in den Medien gehört. Das veranschaulicht tatsächlich sogar mehrere Sachen in der Quantenphysik. Also wenn man da dieses Originalpaper, also die Originalpublikation, sollte ich sagen, von Schrödinger sich anschaut, spricht er von einer Box. Ich würde da noch das kleine Sternl dazufügen. Eigentlich muss das eine Quantenbox sein. Was meine ich damit? Das ist eine Box, wo keine Information nach außen gehen kann. Da gibt es keine Kabel, da funktioniert keine Wärmebildkamera. Ich kann keine Information irgendeiner Art aus dieser Box herausholen. Und was dann gilt, ist, in dieser gesamten Box gilt die Quantenphysik. Und in dieser Publikation hat Schrödinger eben davon gesprochen, okay, wir packen da eine Katze rein und eine diabolische Maschine, wie er es damals genannt hat, eine ganz leicht radioaktive Quelle und einen Detektor, der, wenn er ein Röntgenteilchen, das praktisch durch den Zerfall von so einem Atom, wenn das zerfällt, schickt das ein Röntgenteilchen weg. Und das kann dieser Detektor detektieren, der zerschlägt dann diese Flasche und dann wird diese Katze sterben. Ja, also das heißt, irgendein angeregtes Atom in diesem radioaktiven Material zerfällt und schickt ein Photon weg. Wenn ich jetzt für dieses gesamte System sage, das muss der Quantenphysik gehorchen, dann kann ich den einzigen Zustand, den ich da hinschreiben kann, ist der, dass ich sagen muss, okay, wenn mein Atom zerfallen ist, hat es das Teilchen weggeschickt, dann ist meine Katze tot und gleichzeitig weiß ich ja nicht, ob das passiert ist, das ist ein zufälliger Prozess, wenn das nicht passiert ist, ist meine Katze noch am Leben. Ja? Und das ist dieser Schrödinger Katzenzustand. Letztendlich ist das Schicksal der Katze ganz eng verknüpft mit dem, was das Atom gemacht hat. Und das nennt man auch so einen verschränkten Zustand, weil die beiden, wenn man so will, direkt miteinander verheiratet sind. Das heißt, das ist Verschränkung. Wenn man jetzt dann irgendwann mal sehr neugierig ist und sagt, okay, ich will jetzt wissen, aber was da drinnen passiert, dann kann man eine sogenannte Messung machen. Das heißt, ich kann im Endeffekt diese Box aufmachen und reinschauen, ist meine Katze tot oder lebendig? Oder vielleicht baue ich irgendeinen Apparat, der mir sagt, ah, ist das Atom noch im angeregten Zustand oder ist es zerfallen? Ganz egal, welche beiden Teile ich messe, es wird immer so sein, dass wann immer ich die Null misse, ist meine Katze tot. Oder umgekehrt, wann immer ich die Katze tot finde, ist mein Atom zerfallen. Das heißt, mit einer 50-prozentigen Chance, und das ist wirklich zufällig, ja, entscheidet sich mein System für eine tote oder eine lebendige Katze. Das heißt, ganz inhärent in dieser Quantenphysik, es ist praktisch eine stochastische Theorie, das heißt, der Zufall spielt da, wenn man so will, eine gewisse Rolle. Und was noch dazu kommt, und das ist man einfach von der klassischen Seite her nicht gewöhnt, meine Messung verändert das System. Wenn ich jetzt da mit einem Meterstab versuchen würde, die Länge vor dem Tisch zu messen, dann kann ich das mehrmals machen und ich würde immer dasselbe Resultat sehen. Wenn ich dieses Experiment mehrmals wiederhole, dann kann ich nicht vorhersagen, misse ich meine Katze in einem lebendigen oder in einem toten Zustand. Ja, das heißt, ich weiß, ich bekomme einen der beiden, aber welchen kann ich nicht vorhersagen. Also das heißt, diese Zufälligkeit und eben auch diese Rückwirkung von meiner Messung aufs System, sobald ich es gemessen habe, ist es dann so. Also das sind jetzt nur ein paar dieser, wie soll ich sagen, vielleicht etwas seltsamen Eigenschaften der Quantenphysik und stellt sich raus, die sind dann sogar für was nützlich. Bevor wir aber da hinkommen, wollte ich mal ganz kurz noch sagen, wo wird Quantenphysik heute eigentlich tatsächlich schon eingesetzt in gewisser Weise? Und Sie alle haben es auch schon wahrscheinlich verwendet. Jeder, der GPS verwendet auf seinem Handy, das basiert darauf, dass wir Zeit sehr genau messen können. Sprich, dass wir Atomuhren haben. Und die Prinzipien dieser Atomuhren sind eben letztendlich durch die Forschung an der Quantenphysik entstanden. Die Methoden sind dadurch entstanden. Und die ermöglichen uns es eben, so genau Zeit zu messen und damit GPS zu realisieren. Laser, die Beschreibung von einem Laser ist möglich durch die Quantenphysik. Jeder, der schon mal in so einer Magnetresonanztomographie drinnen gelegen ist, der Grund, warum wir verstehen, wie wir mit Hilfe von solchen Magnetfeldern letztendlich Signale herausholen, die unser Bild geben, ist, weil wir verstanden haben, wie diese Systeme funktionieren. Vielleicht nicht das Unwichtigste, ein Transistor. Dieser elektrisches Bauteil, das in jedem Prozessor drinnen steckt, ist durch klassische Gleichungen beschrieben. Aber wenn man sich so wirklich die Details anschaut, brauche ich die Quantenphysik, um wirklich zu verstehen, um was es da geht. Und es wird immer mehr wahr, gerade speziell, wenn man sich da so einen aktuellen Graphen anschaut, wie denn die Größe dieser Transistoren über die letzten, naja, mehr oder weniger 30 Jahre geschrumpft ist, dann sieht man, ja, wir gehen von ja, einigen hundert Nanometern, von so typischen Größen in so einem Transistor bis auf heute ja, nur mehr ein paar Nanometer. Das heißt, es gibt da gewisse Strukturen in diesen Transistoren drinnen, die nur mehr ein paar Atome groß sind. Ja. Das heißt, ganz natürlich werden wir irgendwann, wenn man das nur weitermacht, vielleicht beim einzelnen Atom landen. Das heißt, spätestens da, tatsächlich schon wesentlich früher, muss man quantenphysikalische Effekte in Betracht ziehen, um wirklich verstehen zu können, was denn in so einem Transistor passiert. Da kann man sich dann natürlich auch fragen, naja, was ist denn dann mit meinen Prozessoren? Muss sich da was ändern? Und es stellt sich raus, ja, aber das gibt uns auch dann neue Möglichkeiten. Das heißt, man hat dann nicht mehr nur klassische Informationsverarbeitung, sondern man kann von sogenannter Quanteninformationsverarbeitung sprechen. Letztendlich so ein Transistor in einem Prozessor hat keine andere Funktion als, er muss zwei Zustände einnehmen können. Er muss eine logische Null speichern, er muss eine logische Eins speichern und letztendlich aus ganz vielen solchen Transistoren, die miteinander reden, wenn man so will, kann man Rechenoperationen machen und letztendlich bricht man aber alles runter auf diese 0 und 1. Das heißt, genau genommen, so ein Transistor ist ein bisschen wie ein Schalter. Entweder der Schalter ist unten oder der Schalter ist oben. Jetzt kann man aber solche Bits auch zu Quantenbits machen. Auf ersten Blick sind die mal nicht so verschieden. Ja, die haben auch wieder zwei Zustände. Schalter unten, Schalter oben, 0 oder 1. Dass es ein Quantenbit ist, markieren wir Physiker immer dadurch, dass wir diese lustigen Klammern da herumsetzen. So ein Quantenbit kann jetzt aber eben, so wie wir es davor schon gehabt haben, nicht nur 0 oder 1 sein, sondern beides gleichzeitig. Das heißt, mein einzelner Schalter kann gleichzeitig in der Position oben und gleichzeitig in der Position unten sein. Das heißt, wenn ich das jetzt mal weiterspinne auf mehrere solche Quantenbits, machen wir mal 3, weil sonst wird das Ganze ein bisschen zu unübersichtlich. Wenn man sich jetzt vorstellt, ich habe jetzt 3 solche Quantenbits, dann ist es möglich, dass die mehrere Zustände einnehmen. 8 sind möglich, das heißt, es können alle 0 sein, es kann das erste 1 sein, das zweite 1 sein, es können 2 1 sein und so weiter, alle möglichen Kombinationen, bis alle 3 1 sind. Und mein Quantencomputer kann im Prinzip all diese Zustände gleichzeitig einnehmen. Das heißt, man kann sich dann schon vorstellen, dass, wenn man das ein bisschen salopp formuliert, kann er mit all diesen Zahlen, wenn man so will, gleichzeitig rechnen. Da kann man sich schon vorstellen, dass das vielleicht irgendwas besser und schneller macht. Es stellt sich heraus, das alleine reicht nicht, sondern man muss also nicht nur diese Überlagerungen ausnutzen, sondern tatsächlich auch diese Verschränkung. Und so ein verschränkter Zustand für 3 Quantenbits wird zum Beispiel so ausschauen. Das ist so ein bisschen ähnlich, wie wir es davor schon bei der Katze und dem Atom gehabt haben. Nur, dass in dem Fall praktisch, wenn ich da eines dieser Quantenbits misse, ich sofort weiß, was die anderen beiden sind und ich dann genau in diesem Zustand bin. Das heißt, diese Kombination aus Verschränkung und Überlagerung lässt mich manche Sachen schneller und besser rechnen, als es ein klassischer Computer kann. Was das genau ist, da kommen wir ein bisschen später noch dazu. Da gibt es ein paar ganz nette Beispiele. Jetzt haben wir mal gesagt, okay, wir haben so ein Quantenbit. Jetzt ist die Frage, okay, wie realisiert man sowas? Ja, das heißt, im Endeffekt kann man jetzt da so eine kleine Wunschliste hinschreiben. Was sind denn die Anforderungen, die ich habe? Letztendlich muss ich Informationen speichern können. Stellt sich raus, im Endeffekt heißt es, ich brauche einen Energiespeicher. Das heißt, ich brauche irgendein System, das Energie speichern kann und diese Energie, die soll es möglichst nicht verlieren. Ja, das heißt, ich muss dafür sorgen, dass mein System so abgeschlossen ist, dass es diese Energie nicht verliert. Dann braucht man noch eine Box. Ja, also das heißt, das ist wieder diese Box, die wir schon bei der Schrödingers Katze gehabt haben. Ich muss verhindern, dass irgendwer von außen an mein Quantensystem rankommt und eine Messung machen kann. Und dieses Irgendwer ist ganz fundamental. Ja, das muss so quasi, ich muss es dann Natur verbieten, dass sie irgendwas über mein Quantensystem lernen kann, weil sonst könnte die Natur die Messung durchführen. Das heißt, ich muss eine sehr gute Box bauen und es stellt sich raus, wenn Sie sich jetzt Quantenphysik-Experimente anschauen, so eine Box findet man überall. Man muss vielleicht ein bisschen genauer schauen. Es schaut nicht immer wie eine richtige Box aus, aber es ist immer was da, dass man praktisch diesen Eingriff verhindert. Dann muss ich natürlich irgendwie Rechenoperationen machen können auf meinen Quantenbits, ganz analog wie bei meinem klassischen Computer. Ja, das heißt, ich muss mein Quantenbit in den Zustand 1 bringen können, ich muss diese Überlagerungen erzeugen können, ich muss diese Quantenbits miteinander reden lassen, damit ich Rechenoperationen machen kann. Letztendlich muss ich das ganze System kontrollieren können. Und am Schluss muss ich natürlich das Ergebnis von meiner Rechnung irgendwie messen können. Ja, das heißt, ich muss irgendwie eine Möglichkeit haben, jetzt gezielt sagen, okay, jetzt mache ich meine Messung. Stellt sich raus, es gibt mittlerweile einige Systeme, mit denen man all diese Punkte erfüllen kann. Und wir haben in Österreich über die verschiedenen Unis und Institute verteilt, so grob gesagt ungefähr 4 verschiedene Plattformen. Das sind da auf der linken Seite mehr oder weniger Atome, entweder es sind geladene Atome in sogenannten Ionenfallen oder es sind Atome, die in Lichtgittern zum Beispiel gefangen werden. Oder es gibt photonische Quantencomputer, wo ich wirklich einzelne Photonen dazu verwende, oder meine Arbeitsgruppe eben arbeitet, sind sogenannte supraleitende Schaltkreise. Mit all diesen Systemen, und es gibt international sogar noch ein paar mehr, kann man so ein Quantenbit, so einen Quantenprozessor tatsächlich realisieren. Über die drei Systeme werde ich jetzt nicht so viel erzählen. Das wird den Rahmen von heute mehr als sprengen. Ich versuche mal so ein bisschen zu erklären, wie denn wir elektrische Schaltkreise letztendlich so realisieren, dass wir denen Quanteneffekte entlocken, letztendlich Qubits bauen. Also wie baut man einen Quantenprozessor? Und da sieht man schon einen von uns tatsächlich in einer Aufnahme. Ja, also das Ding ist in dem Fall sowas wie 15 mal 15 Millimeter. Also und das jedes da ist ein Quantenbit. Wenn wir jetzt durch unsere Liste durchgehen, habe ich gesagt, okay, wir müssen Energie speichern können. Das heißt, wir müssen mal zuerst irgendwas haben, dass wir dafür sorgen, okay, wir verlieren keine Energie. Für elektrische Schaltkreise heißt es, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass wir perfekte elektrische Leiter bekommen. Wir wollen keine Verluste und dazu bedienen wir uns sogenannter Supraleiter. Supraleitung ist ein über 100 Jahre altes Phänomen. 1911 von Kamerling Owens an Quecksilber entdeckt. Im Endeffekt hat er gesehen, dass wenn ich das Metall sehr weit abkühle, in dem Fall unter 4,2 Kelvin, dann verliert es jeden elektrischen Widerstand. Es wird zum perfekten Leiter, sprich, wenn ich da irgendwie Energie reinpacke, dann verschwindet die nicht. So ein Strom fließt in so einem Superleiter für immer. Was da passiert ist, dass in einem normalen Metall Stromtransport durch, ich sag, sich bewegende Elektronen mehr oder weniger passiert. In so einem Superleiter sind es aber dann keine einzelnen Elektronen mehr, sondern diese Elektronen verheiraten sich zu den Cooper-Paaren, die ich schon mal erwähnt habe. Und diese Cooper-Paare können dann durch diesen Festkörper komplett verlustfrei durchfliegen. So ein Supraleiter, stellt sich raus, ist gar nicht was ganz Besonderes. Jeder von Ihnen hat wahrscheinlich einen daheim, wenn er eine Cola-Dose im Kühlschrank stehen hat. Cola-Dosen-Aluminium ist ein perfekter Supraleiter. Muss ich nur unter 1 Kelvin abkühlen. Gibt noch ganz viele andere Metalle, Niob, Quecksilber und so weiter. Fast alles irgendwie im Periodensystem, wenn man es nur richtig behandelt, wird zum Supraleiter, wenn ich es nur genügend kalt mache. Ja. Temperatur unter einem Kelvin klingt sehr kalt. Ja, ist es auch in gewisser Weise. Aber ich sage so, ein Kühlschrank, der das kann, den kann man mittlerweile von der Stange kaufen. Ja, das gibt es Firmen, die sowas herstellen und die stellen wir uns in die Labors. Okay, das heißt, wir verwenden Supraleiter, um jeden Energieverlust auszuschalten. Jetzt müssen wir uns aber irgendwie diesen Speicher bauen. Und der Speicher, dafür haben wir ein ganz besonderes elektrisches Element. Das ist der sogenannte Josephson-Kontakt. Der ist im Endeffekt ein Stück Aluminium, eine dünne Oxidschicht, also ein Isolator und dann nochmal ein Stück Aluminium. Diese Oxidschicht ist sehr dünn, nur ein Nanometer dick, also die muss man sehr gut kontrollieren. Und wenn man sich das jetzt anschaut, dann, wenn man mal da kurz drüber nachdenkt, das ist ein Isolator, das heißt, normalerweise, wenn ich da irgendwie Strom drüber schicken will, würde man erwarten, naja, entweder es funktioniert gar nicht oder im besten Fall würde ich da irgendwie elektrischen Widerstand vermuten. Stellt sich raus, wenn das Aluminium supraleitend wird, dann können solche Cooper-Paare durch diese Barriere komplett verlustfrei durch Tunnel, nennt man das, ist ein weiterer Quanteneffekt, ohne irgendwelche Verluste. Das heißt, ich kann, wenn ich ihnen nur genug Energie gebe, so ein Cooper-Paar von der linken auf die rechte Seite heben. Und das ist jetzt die Grundlage für mein Quantenbit. Das heißt, mein Zustand 0 ist jetzt 10.000 so Cooper-Paare auf der linken Seite und 10.000 auf der rechten. Jetzt nicht an der tatsächlichen Zahl aufhängen, es sind natürlich ganz viel, viel mehr, es sind irgendwie 10 hoch 8, je nachdem, wie groß diese Struktur ist, aber nur mal, um es zu veranschaulichen. Das heißt, das definiere ich mal als meinen Zustand 0. Und dann kann ich Mikrowellensignale reinschicken, so einem Cooper-Paar eine gewisse Energie geben und es da auf diese andere Seite rüberheben. Das heißt, ich habe genau ein Energiequant da drinnen gepackt. Und jetzt habe ich ja, 9.999 Cooper-Paare auf der linken Seite und 10.001 auf der rechten Seite. Und das ist jetzt mein Zustand 1. Und mit Hilfe dieser Mikrowelle habe ich praktisch diesen Zustand kontrollieren können. Sprich, ich habe auch einen Zustand erreichen können, wo mein Cooper-Paar gleichzeitig auf der linken Seite und rechten Seite, sprich, ich kann genau diese Überlagerungen meines Quantenzustands realisieren. Dieser Josephson-Kontakt ist jetzt nichts Theoretisches, den können wir tatsächlich bauen bei uns im Rheinraum. Der schaut dann nicht so, naja, schöne Blöcke nebeneinander, der schaut nicht ganz so aus, sondern tatsächlich ist es ein dünner Aluminiumfilm, der praktisch zum Beispiel Silizium-Wafer liegt, dann eine ganz dünne Oxidschicht und ein zweiter Aluminiumfilm dann oben drauf. Da auf der rechten Seite sieht man das Bild von einem Elektronenstrahlenmikroskop. Das heißt, man hat einen in Blau, einen Film, das ist zum Beispiel die linke Seite, und einen orangen Film oben drüber mit einer Oxidschicht dazwischen, das wäre die rechte Seite. Und man sieht schon, die Strukturen sind sehr klein, so was wie 200 Nanometer, dass man das vielleicht im Verhältnis vorstellt, so eine typische Haaresdicke, das wären so ein paar hundert Mikrometer, also tausendmal größer. Also auf demselben Bild wäre Haar irgendwie wahrscheinlich mehr als der Raum. Und dieser Josephson-Kontakt ist letztendlich die Grundlage für superleitende Quantenbits. Das heißt, ein Teil von unserem Quantenprozessor schaut in etwa so aus. Genau da, wo ich den roten Kreis rumgemacht habe, sind in diesem Fall zwei solche Josephson-Kontakte, und dieses Kreuz da zusammen mit den Kontakten, das macht mein Quantenbit. Das heißt, genau da drinnen, da parke ich eines meiner Cooper-Paare für diesen Zustand 1. Dann sieht man noch so in verschiedenen Farben außenrum, das grün eingefärbte ist eine Leitung, die verbindet praktisch dieses Quantenbit mit einem anderen Quantenbit irgendwo am Prozessor. Das ist eine Kontrollleitung für dieses Quantenbit und die Leitung ist eine Messleitung. Ja, das heißt, damit habe ich dann alle Bausteine, die ich brauche, um dieses Quantenbit zu kontrollieren, Gatteroperationen zu machen und auszulesen. Das Ganze wird dann, wie gesagt, in einen Kryostaten gepackt, in unserem Fall unter 100 Millikelvin abgekühlt. Und man sieht auch die Box, da irgendwie so in Braun, dieses Ganze, das ist auch zusätzliches Metall. Und das ist im Endeffekt meine Box, die verhindert, dass jemand ungewollt oder dass die Natur ungewollt von außen hergehen kann und da messen kann. Die versteckt, wenn man so will, dieses Quantenbit vor externen Einflüssen. Diese Strukturen sind jetzt, hat man schon gesehen, diese Josephson-Kontakte sind sehr klein, ein paar hundert Nanometer. Das heißt, die können wir nicht einfach mal so schnell irgendwo machen. So, dafür hat es einen Rheinraum bei uns in Innsbruck gebraucht. Den haben wir 2018 praktisch in Betrieb genommen, damals aus Mitteln vom damaligen Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung. Und mittlerweile ist da natürlich ganz viel Geld von EU und FFG und sonstigen Förderern praktisch reingegangen. Und ganz prinzipiell war es nur deshalb möglich, weil wir die Zusammenarbeit zwischen Uni Innsbruck und Akademie der Wissenschaften praktisch bei uns am Institut vereinen haben können. Sonst wäre sowas gar nicht möglich gewesen. Das heißt, all diese Maschinen, die wir dazu brauchen, diese kleinen Strukturen herzustellen, haben wir jetzt da praktisch zur Verfügung. Die erlauben es uns eben, so einen Quantenprozessor, wie ich ihn davor schon mal gezeigt habe, herzustellen. Das heißt, dieses eingefärbte Bild, das war eines dieser Quantenbits, wahrscheinlich eines von denen da herunten. Und da sieht man insgesamt 8 Stück mit einer Leitung, die praktisch alle verbindet. Jedes hat Kontrollleitungen. Im Endeffekt ist das ein kleiner 8-Qubit-Quantenprozessor. Wenn man so will, ein elektrischer Schaltkreis, den wir dann in einen unserer kalten Kühlschränke packen, auf ungefähr, ja, bis sie unter 100 Millikelvin abkühlen und dann mit Mikrowellensignalen kontrollieren können. Ja, vielleicht ganz kurz, wie schaut denn das aus? Wie lang können solche Quantenbits denn so Quanteninformationen speichern? Das erste superleitende Quantenbit, das ist ungefähr, ja, 25 Jahre her. Das hat noch Speicherzeiten von ein paar wenigen Nanosekunden gehabt. Ja, also das war gerade irgendwie zu kontrollieren, mit auslachen. Wenn man sich anschaut, was es denn für Probleme gibt, die man mit Computern lösen kann, dann kann man die kategorisieren. Und ich habe das jetzt einmal ein bisschen anders gemacht. Ich habe die mal in leichte Probleme eingeteilt. multiplizieren, addieren, Datenbank suchen und so weiter. Das können wir alles von Hand und das können Computer, wie wir sie heute haben, auch sehr, sehr gut und sehr, sehr schnell. Es gibt dann so ein bisschen schwierigere Probleme. Das wäre zum Beispiel Faktorisieren, also große Zahlen in ihre Primfaktoren zerlegen. Es gibt dann sehr schwierige Probleme. Stellt sich raus, da fallen Sachen wie Proteinfaltung, also ich sage mal Medizin- und Chemie-Probleme drunter, das Traveling Salesman-Problem, das ich gleich noch erkläre, weil das sehr anschaulich ist, oder auch eben N mal N Sudoku. Stellt sich raus, klassische Computer können die Sachen lösen, aber sie sind nicht besonders schnell und besonders effizient. Es stellt sich raus, so ein Quantencomputer kann nicht all diese Probleme sehr gut lösen, aber so manche. Ja, bei denen würde ich mal behaupten, ist es uninteressant. Klassische Computer sind so gut, gibt keinen Grund, die durch Quantencomputer zu ersetzen. Aber es gibt manche Probleme, wo es dann sehr interessant wird, weil wir viel schneller sein können. Leider gibt es auch noch Probleme da ganz heroben, wo wir wissen, da ist ein Quantencomputer nicht schneller und wo wir auch wissen, oder wo wir nicht wissen, wie die denn tatsächlich so ganz genau funktionieren. Ich lasse es mal da dabei. Stellt sich raus, man könnte das Ganze auch noch richtig machen, mit den richtigen Begriffen, aber ich glaube, das lassen wir mal weg. Dieses Traveling Salesman Problem ist, finde ich, eigentlich so eines der anschaulichsten Probleme, warum denn ein Quantencomputer vielleicht helfen könnte. Letztendlich, Problem kennt jeder, naja, oder wir sind vielleicht auf der anderen Seite von dem Problem. DHL-Fahrer kriegt in der Früh seine Liste, bitte diese Pakete an all diese Adressen so schnell als möglich. Wenn diese Liste aus, ja, das ist jetzt ein Stadtplan von Innsbruck, wenn diese Liste aus 3 Adressen besteht, dann kann ich mir wahrscheinlich von Hand sogar irgendwo die schnellste Route dazwischen überlegen. Ja, das ist vielleicht jetzt irgendwie mit Hand eingezeichnet, vielleicht irgendwie so. Und naja, vielleicht ist das noch nicht das Optimum, dann probiere ich noch vielleicht ein paar außen rum. Irgendeine davon, ja, wird dann die richtige sein. Wenn ich jetzt aber dann anfange, mit reinzugeben, wie viel Verkehr ist tatsächlich da, wirklich tagesaktuell, wie viele Ampeln gibt's, gibt's Einbahnen und so weiter und so fort, wie ist das Wetter, kann man sich vorstellen, dass dieser Optimierungsprozess, diesen kürzesten Weg finden, gar nicht mehr so einfach ist. Für diese 3 wird es wahrscheinlich immer noch gehen, aber dann machen wir jetzt irgendwie 20 draus, ja, dann finde ich vielleicht auch so eine Lösung, aber dann wird es zu schwierig. Und es stellt sich raus, ein klassischer Computer kann auch nicht viel mehr als Schlaues ausprobieren. Ja, das heißt, er kann auch all diese Wege, so mehr oder weniger, einen nach dem anderen testen und dann sagen, ja, ich glaube, ich habe jetzt den gefunden, der effizienteste ist, der schnellste ist. Aber vielleicht ist das Problem so groß, dass er gar nicht alle ausprobieren kann. Und genau da kommt jetzt der Vorteil eines Quantencomputers ins Spiel. Ein Quantencomputer kann alle Wege gleichzeitig ausprobieren. Und wenn ich meinen Quantenalgorithmus am Ende richtig gebaut habe, dann bleibt der übrig, der energetisch am effizientesten ist. Sprich, der schnellste ist, der vielleicht der ist, der am wenigsten Benzin braucht oder was auch immer in das Problem reingepackt habe. Das heißt, durch dieses, ich kann alle gleichzeitig ausprobieren, kann ein Quantencomputer das Ganze schneller machen. Und dieses, was nach einem sehr speziellen Problem klingt, stellt sich raus, lasst sich auf ganz allgemeine Sachen, wie ich optimiere meinen Flugverkehr, meinen Bahnverkehr, generelle Logistikprobleme und Optimierungsprobleme abbilden. Das heißt, es erschlägt ein sehr großes und relevantes, einen relevanten Bereich an Problemen. So ein nächster Punkt, wo ein Quantencomputer sehr gut ist, ist für Quantensimulation. Das ist in gewisser Weise analog zu einem klassischen Computer. Wenn man sich vorstellt, heutzutage, ja, ich will ein Auto möglichst windschnittig bauen, gerade mit modernen E-Autos, die wenigsten Hersteller machen da tatsächlich nur Windtunneltests, sondern die haben ihre numerischen Programme, wo sie irgendwelche Fluid-Simulationen machen können und die Autos schon im Vorhinein einfach am Computer so weit optimieren, dass keine aufwendigen Tests mehr zu machen sind. Und ganz ähnlich ist es mit diesem Quantencomputer. Letztendlich geht es darum, ich baue ein gut kontrollierbares Quantensystem, mit dem ich andere Quantensysteme simulieren kann, weil das extrem schwierig ist mit einem klassischen Computer. Ja, also es gibt einige Probleme in der Physik, ja, zum Beispiel Hochtemperatur-Supraleiter. Wir wissen, dass es sie gibt, aber wir verstehen nicht, wieso. Wir haben keine Theorie, keinen genauen Mechanismus, warum die Dinger überhaupt funktionieren sollten. Oder Quantenchemie. Also letztendlich, wenn ich mal ausrechnen will, wie denn so Moleküle Reaktionen miteinander machen, das kann ich auf einem klassischen Computer nur mit ganz bestimmten Näherungen machen. Woher kommt das? Das lässt sich recht leicht zeigen. Wenn ich sage, okay, ich will ja mit einem klassischen Computer ein Quantensystem von 300 Teilchen simulieren. Ja, das wäre so ein mittelgroßes Biomolekül. Wenn man sich dann nur den Speicherplatz, und ich rede jetzt noch nicht einmal von, wie lange ich bräuchte, um das auszurechnen, nur den Speicherplatz anschaut, stellt sich raus, ich muss 2 hoch 300 Zahlen speichern. Dafür bräuchte ich 10 hoch 90 Bits. Die Zahl ist jetzt, also ich kann mir darunter nichts vorstellen, aber vielleicht, wie man es veranschaulichen kann, ist zu sagen, naja, im gesamten Universum haben wir sowas wie 10 hoch 80 Atome. Ja, das heißt, uns fehlen da irgendwo 10 Größenordnungen. Sprich, selbst wenn ich jedes Atom im Universum als Speicher, als klassisches Bit verwenden würde, wäre ich noch lange nicht da. Das heißt, solche Probleme kann ich ganz fundamental auf einem klassischen Computer einfach nicht lösen. Auf einem Quantencomputer, wenn ich alles richtig gemacht habe, brauche ich sowas wie 300 Quantenbits. Da kann vielleicht irgendwie noch ein Multiplikator stehen, je nachdem, wie kompliziert das Problem ist, aber Größenordnung einige hundert anstatt 10 hoch 80. Ja, das heißt, wenn ich mir Energien von Molekülen ausrechnen will, von Reaktionen ausrechnen will, dann kann das ein Quantencomputer einfach viel schneller. Wenn man sich das klassisch anschaut, für so kleine Moleküle, auf einem Laptop so quasi, CH4 geht in einer Sekunde, C2H6 brauche ich schon 10 Minuten, C3H8 brauche ich 10 Tage. Ja, wenn ich jetzt wirklich Laptop nehme. Auf dem Supercomputer bin ich entsprechend schneller. Aber das ist jetzt noch kein großes Biomolekül. Das ist nichts, was relevant ist für Medizin, für Medikamente und so weiter. Das heißt, um irgendwelche Reaktionsraten von größeren Molekülen auszurechnen, exakt kann ich das auf einem klassischen Computer gar nicht machen. Da habe ich dann so eine Publikation von 2016, die sich ein ganz kleines Babymolekül, H2, also das kleinste, was man irgendwie machen kann, ausgerechnet hat. Mittlerweile gibt es aktuellere Sachen, wo sie sich schon größere Moleküle anschauen. Und das hat eben Potenzial, dass man da wirklich der Medikamentenforschung und so weiter hilft, letztendlich aufwendige Experimente abzukürzen, indem ich praktisch diese Rechnungen am Quantencomputer mache. So ein ähnliches Problem ist das sogenannte Haber-Bosch-Verfahren. Das dient zur Düngemittelherstellung. Im Endeffekt ist das ein Prozess, um Stickstoff herzustellen. Der ist extrem energetisch aufwendig. Da brauche ich sowas wie 200 Bar Druck. Ich brauche hohe Temperaturen. Interessanterweise, das braucht 1% des gesamten Energieverbrauchs der Erde. Das ist eine ziemlich ordentliche Zahl. Nur um Düngemittel herzustellen. Wir wissen aber, es geht effizienter. Die Natur macht es uns vor. Ja, es gibt ja im Endeffekt, wenn man sich, wenn man so will, diesen Stickstoffkreislauf anschaut, letztendlich im Komposthaufen, der stellt man Düngemittel her. Das geht viel effizienter. Die brauchen keine hohen Temperaturen, die brauchen keine hohen Drücke. Das heißt, irgendwie muss es gehen. Wir haben nur im Moment keine Formel, keine Methode, wie das funktioniert. Aber es gibt Vorschläge, wie man das mit einem Quantensimulator, der allerdings perfekt funktionieren muss, von ein paar hundert Qubits ausrechnen könnte. Ja. Es gibt dann ein paar so ähnliche Beispiele, aber das sind meiner Meinung nach so die anschaulichsten. Vielleicht die Frage vorweg, weil ich die eigentlich immer wieder mal bekomme, Quantencomputer, wann gibt es denn einen? Naja, das ist, glaube ich, meine Antwort ist immer, vielleicht schaffe ich es vorher, mir eine Kristallkugel zu bauen, dann weiß ich, wann es ihn gibt. Aber ja, vielleicht ganz so schlimm ist es nicht da, aber so oder so ähnlich. In gewisser Weise ist Quantentechnologie schon im Einsatz. Wie schon gesagt, Atomuhren sind ein Beispiel, aber auch, es gibt schon Quantenkommunikation. Sprich, ich kann Quantensysteme dazu verwenden, um hundertprozentig sichere Übertragung von einem Partner zum anderen zu gewährleisten. Und es stellt sich raus, das ist sogar dann noch sicher, wenn ich sage, naja, mein Gegner hat keine, wie auch immer, technische Limitierung. Der kann alles machen, was nur möglich ist. Das Einzige, er muss sich auch an die Quantenphysik halten. Und dann stellt sich raus, selbst unter diesem Szenario kann ich noch hundertprozentige sichere Übertragung gewährleisten. Und es gibt tatsächlich erste Firmen, die solche Geräte schon verkaufen. Auch in der Metrologie, in der Medizin, es gibt mittlerweile Quantensysteme, die werden an einzelnen Zellen getestet, wo man wirklich einen Sensor in eine Zelle packen kann und Eigenschaften der Zelle messen kann. Das heißt, da ist Quantenphysik schon immer mehr am Kommen. Ich denke, so das Erste, was wirklich passieren wird, sind diese Quantensimulatoren, die ich kurz vorgestellt habe. Das gibt es in kleinem Maß schon jetzt. Da ist man gerade am Hochskalieren. So richtige Quantencomputer, die man so ein Traveling Salesman Problem wirklich lösen könnten, naja, so langsam. Ja. Also einige hundert Quantenbits sind schon möglich. IBM verwendet zum Beispiel genauso eine superleitende Qubit-Technologie, um ihre Quantencomputer zu bauen. Die haben da auch eine Roadmap, die man nachlesen kann, was sie denn alles bis 2033 realisieren können. Also wenn man dem glaubt, würde man sagen, naja, so in den nächsten 10 Jahre. Ich glaube, ganz so einfach ist es dann nicht da. Nichtsdestotrotz sieht man gerade im Moment, das Interesse ist immens. Alle möglichen großen Firmen von IBM über Google und Startups haben ihre eigenen Forschungsprogramme in Richtung, wie baut man einen Quantencomputer. Das sind jetzt alles Beispiele aus den USA. Wir haben aber genauso viele in Europa. Zum Beispiel IQM ist in München und Finnland, aber nicht nur in Europa. Wir haben das auch in Österreich. Und ich habe jetzt da mal zwei Beispiele aus Innsbruck hingeschrieben. Das ist AQT, die bauen einen, also Alpine Quantum Technologies, die bauen einen Ionenfallen-Quantencomputer und das Ding kann man auch tatsächlich kaufen. Und Parity QC ist eine Softwarefirma, die sich anschaut, wie man den Quantenalgorithmen auf so einer Quantenhardware tatsächlich baut und entwickelt. Vielleicht auch ganz interessant, wer mal selber einen Quantencomputer bedienen will, IBM hat seinen Quantencomputer in der Cloud und stellt den auch jedem zur Verfügung. Ja, die kleinsten, recht alten Modelle, muss man dazu sagen. Aber so ein bisschen spielen damit kann man tatsächlich schon. Okay. Wie bin ich denn zeitmäßig? Ah, habe ich noch? Ah ja, das ist super. Dann bin ich ja gar nicht so schlecht am Weg. Genau, also Quantencomputer, wir sind am Weg, Interesse ist immens, tatsächliche Quantentechnologien werden immer interessanter eben gerade so in der Medizinforschung gibt es tatsächlich auch schon erste Anwendungen noch. Am Schluss vom Vortrag wollte ich vielleicht nochmal so irgendwie retour auf diese Schrödinger-Katze, gerade weil das so das eigentlich Paradebeispiel der Quantenphysik ist, das immer wieder und immer wieder zitiert wird. Und man fragt sich, naja, ist das jetzt nur ein Gedankenexperiment oder kann man das im Experiment tatsächlich machen? Stellt sich raus, ja, wir können das. Wir können solche Schrödinger-Katzen realisieren. Keine Sorge, wir machen keine Experimente mit echten Katzen. Alles in meinem Fall nur elektrische Schaltkreise. Warum sind diese Schrödinger-Katzen jetzt für uns interessant? Wenn ich nochmal zurückgehe auf diesen Graphen, den ich hergezeigt habe, wie sich denn diese Speicherzeiten verändert haben und man eben diese, was sind es denn, 7 Größenordnungen über die letzten 25 Jahre gewonnen haben, dann stellt sich heraus, dieses beste Quantenbit da heroben ist jetzt kein so ein Quantenbit, wie ich es hergezeigt habe, sondern das ist ein sogenannter Mikrowellenresonator. Sprich, im Endeffekt hat jeder sowas Ähnliches in seiner Mikrowelle tatsächlich drinnen, mit dem praktisch die Mikrowellenstrahlung erzeugt wird. Wir verwenden da eine bisher abgewandelte Version als Quantenspeicher. Und es stellt sich raus, dieses Ding, das ist jetzt in dem Fall aufgeschnitten worden, aber da herinnen kann man Mikrowellenenergie speichern und sehr gut, sehr lange speichern. Ja, einige 10, 100 Millisekunden. Und es stellt sich raus, in diesem Resonator kann ich so eine Schrödinger Katze herstellen. Und diese Schrödinger-Katze heißt im Endeffekt einfach, mein elektrisches Feld, das darin lebt, meine Mikrowellenstrahlung, nimmt gleichzeitig zwei Zustände ein. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen zu veranschaulichen, wie wir das machen. Letztendlich sind es nur ein paar bunte Bilder, aber man sieht schon so vielleicht so ungefähr, was passiert. Was ich da jetzt herzeige, ist einmal dieser zweidimensionale Raum, wo praktisch da in bunt der Zustand von dem Resonator gezeichnet ist. Ja, das heißt, jeder Punkt, da ist ein Zustand im Resonator, oder jede Punktwolke, sollte ich sagen. Und dann in Farbe mache ich noch dazu den Zustand von einem tatsächlichen Quantenbit, das genau zwei Zustände einnehmen kann. Und jetzt kann ich eben Quanteninformation, die in diesem Qubit lebt, auf diesen Resonator schreiben. Das heißt, ich fange mal an, ich packe meine Quanteninformation rein in mein Qubit, ja, das ist die Farbänderung, dann passiert was, dann fangen sich da irgendwie zwei Zustände an, voneinander zu trennen, und vielleicht da sieht man, naja, okay, ich habe irgendwie einen Resonator in dem Zustand da herüben und auch gleichzeitig da auf der anderen Seite, und das ist irgendwie wieder verheiratet mit meinem Quantenbit. In dem Moment habe ich wieder meinen verschränkten Zustand erzeugt. Und das ist die Grundlage, um diese Quanteninformation vom Quantenbit in den Resonator zu schreiben. Weil ich kann jetzt weitere Operationen machen, ja, das heißt weitere, ja, Bewegungen in diesem Raum. Und was dann letztendlich übrig bleibt, ist meine zwei Zustände da im Resonator, aber mein Quantenbit ist in der Null. Und es stellt sich raus, in dem Moment habe ich meine gesamte Quanteninformation vom Quantenbit in diesen Resonator geschrieben, in so eine Schrödinger-Katze. Das heißt, mein 0 und 1 vom Quantenbit ist in tot und lebendig meiner Katze. Sprich, in dem Fall habe ich gleichzeitig zwei verschiedene elektromagnetische Felder, Mikrowellenfelder in meinem Resonator gespeichert. Mit dem Bild stellt sich raus, das könnte tatsächlich auch was Klassisches sein. Man kann aber eine andere Messung machen. Und das ist dann vielleicht das Bild, was man von einer Schrödinger-Katze schon mal gesehen hat. Es gibt diese Interferenzstreifen. Das heißt, ich habe da links, in dem Fall habe ich es umgedreht, meine lebendige Katze, da meine tote Katze. Aber dass das tatsächlich gleichzeitig in diesem Mikrowellenresonator drinnen ist, sagen mir diese Interferenzstreifen, die man da sieht. Dieses Muster aus Rot, Blau, Rot, Blau. Das sagt mir, das ist tatsächlich ein Quantenzustand, eine Quantenüberlagerung. Der Vorteil jetzt ist, ich habe jetzt da nicht nur meine Quanteninformation gespeichert, da links und rechts, sondern ich kann dieses Muster dazu verwenden, um Fehler im System zu detektieren. Das heißt, wenn irgendwas Ungewolltes mit meiner Quanteninformation passiert, kann ich dieses Interferenzmuster dazu verwenden, zu detektieren und sogenannte Quantenfehlerkorrektur zu machen. Also ein klassischer Computer, oder ich sollte eigentlich sagen, ein klassischer Speicher macht so eine Fehlerkorrektur auch, ja, auf einem klassischen, in einem klassischen Computer. In der Quantenphysik stellt sich heraus, ist das ganz fundamental nötig. Unsere Quantenbits sind leider nicht perfekt. Das heißt, wir brauchen irgendwie einen Algorithmus, der uns dafür sorgt, dass wir Fehler detektieren und korrigieren können. Und diese Interferenzstreifen erlauben uns genau das zu machen. Okay, also so Schrödinger-Katzen kann man tatsächlich herstellen. Und damit bin ich eigentlich schon fast am Ende. Noch mit ein paar Bilder aus unseren Labors. Vielleicht gleich schon gesagt, Besucher sind jederzeit willkommen. Also wir haben bei uns am Institut schon alles von Kindergarten bis zum Seniorenverein gehabt. Wir machen angepasstes Programm für jeden. Das heißt, wenn irgendwie Interesse besteht, in kleinen, mittleren Gruppen bei uns vorbeizuschauen, kurzes E-Mail an unsere Administration, dann werden wir auf alle Fälle was organisieren. Last but not least, was ganz Wichtiges, diese ganzen Sachen, die ich vorgestellt habe, diese Schaltkreise, einige der Messungen, die ich gezeigt habe, werden nicht von mir selber gemacht, sondern die werden nur deswegen oder sind nur deswegen möglich, weil ich ein motiviertes Team aus Masterstudenten, Doktoranden und Postdocs habe. Ja, ohne die wird in der Forschung nichts funktionieren. Also wir haben ein sehr internationales Team. Ich müsste im Moment mal nachzählen. Wir sind irgendwo immer zwischen 5 bis, ich glaube, der Rekord war 8 verschiedene Nationalitäten, die alle bei uns zusammenkommen, zusammenarbeiten. Also tägliche Sprache ist eigentlich Englisch und nicht Deutsch. Das heißt, bitte deswegen mein Dialekt vielleicht ein bisschen zu entschuldigen. Und wirklich, das ist die Grundlage der Forschung in der Physik. Es ist immer eigentlich Teamarbeit. Und natürlich, nicht zu vergessen, wir brauchen dafür auch Geld, deswegen eben die ganzen Fördergeber. Und mit dem bin ich am Ende von meinem Vortrag und danke für die Aufmerksamkeit.
Unsere nächsten Veranstaltungen finden Sie im Veranstaltungskalender unter akademietraunkirchen.com/events. Wir freuen uns, Sie bei einem der nächsten Vorträge an der Internationalen Akademie Traunkirchen zu begrüßen. Denn Wissen schafft Begeisterung. Internationale Akademie Traunkirchen.